viele Menschen dazu, nicht nur äußerlich, sondern ja auch von ihren Werten, so ein ganz und gar anderes Leben zu führen. Und weiter noch, was motiviert sie, das zu tun? Was steckt eigentlich dahinter? Das ist die erste Frage von dem sensiblen Besucher, der einfach feststellt, wie anders das alles ist. Nun, diese Frage ist natürlich durch die Jahrhunderte gestellt worden an Menschen, die sich dem spirituellen Pfad zugewandt haben. Und die Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende, geben Antworten eben durch die Lebensgeschichte von Menschen, die das getan haben. Und ich möchte, oder die diesen Schritt nachvollzogen haben, sich aus der materiellen Gesellschaft gelöst haben und sehr konsequent, auch nach außen hin sichtbar konsequent, diesen spirituellen Pfad beschritten haben. So eine dieser Lebensgeschichten, wird einigen von Ihnen hier vertraut sein. Ich werde nachher mal fragen, wer das sein könnte, dessen Leben ich beschreibe, und mal sehen, ich kann mir vorstellen, dass ungefähr 50% meiner Zuhörer die richtige Antwort geben. Ich möchte aber vorher noch sagen, weil es manchmal ablenkt, wenn man noch was nebenbei hört, Krishangi übersetzt einem Gast die Vorlesung. Das ist also nicht, dass sie da was tuschelt und erzählt, sondern das ist eine Übersetzung. Ich würde dir aber vorschlagen, dass du vielleicht nach hinten gehst, dann kannst du auch lauter sprechen und Barbatarini kann besser verstehen. So, die Lebensgeschichte handelt von einem Prinz. Und eigentlich stand schon vor seiner Geburt ein bisschen von dieser Lebensgeschichte fest. Schon vor seiner Geburt war es seinem Vater und seiner Mutter bewusst, dass ihr Sohn einen sehr außergewöhnlichen Lebenslauf hatte. Lassen Sie mich erklären. Es gab einmal den König Ashok, den Kaiser Ashok, ungefähr 2000 vor Christi. Also dieser Ashok, manche Historiker sagen auch 1200, aber diese Zahl ist sehr umstritten, also man 2000 oder 1200, das ist, glaube ich, für diese Geschichte nicht wichtig. Wir sind für 2000. Dieser Kaiser Ashok war lange kinderlos gewesen und wünschte sich sehr einen Thronnachfolger. Er war wirklich ausgesprochen reich und wollte, dass dieser Reichtum und auch die Herrschaftskontrolle, die er innehatte, in der Familie blieb. Doch irgendwie konnten seine Königinnen, er hatte also mehrere sogar, ihm kein Kind geben. Sie alle blieben, ja, wie sagt man, fruchtlos. So, eines Tages ging der Ashok zu seinem Hofastrologen und sagte, ich möchte so sehr einen Sohn haben, kannst du mir irgendwie helfen? Und der Astrologe stellte seine Berechnung an und sagte, gute Nachrichten, O Kaiser, du wirst einen Sohn erhalten, und zwar bald, denn deine Königin, und er nannte den Namen, ich habe den Namen vergessen, ist schwanger. Doch, dein Sohn wird entweder der größte Kaiser werden, den die Geschichte hervorgebracht hat und hervorbringen wird, oder er wird der größte Asket werden, der größte Weltentsager. Und ich glaube, Sie können sich nicht vorstellen, was diese Aussage für Ashok bedeutete. Er war erfreut und sehr besorgt. erfreut ist klar, besorgt, weil er nicht wollte, dass sein Sohn der Welt entsagte. Er wollte, dass er das Zepter übernahm und die Herrschaftsgewalt im Staate ausübte, so wie er Ashok es getan hatte. Und um jetzt zu verhindern oder sicherzustellen, dass sein Sohn nicht den Weg der Weltentsagung ging, nicht den Pfad des spirituellen Lebens ging, beschloss er, nachdem er sich mit seinen Ministern beraten hatte, eigens für seinen Sohn eine Art Illusion zu schaffen. Und zwar ließ er in den Hochtälern des Himalayas ein Schloss bauen. Was aber jetzt nicht ein gewöhnliches Vergnügungsschloss war, wie von Friedrich II. Und so weiter, eine Sommerresidenz, sondern ein prunkvolles Gebäude. Also das Weimarer Schloss sah wahrscheinlich aus wie eine Abstellkammer im Vergleich. Es gab sehr ausgedehnte Parks um dieses Schloss herum. Es gab mehrere Vergnügungshallen. Eine Halle zum Tanz, zwar nicht zum selber Tanzen, sondern um Tanzmädchen zu beobachten. Es gab Jagd dazu natürlich. Es gab auch Pferderennbahn drumherum. Es gab Empfangsresidenzen für verschiedene Könige, die anreisten. Ich will sie nicht, wir haben nicht die Zeit, um auf die Architektur einzugehen. Es war ein Prunkschloss. Und in diesem Schloss gab es nur junge Leute. Und nicht nur gewöhnliche junge Leute, sondern schöne Leute, die herrlich gebaut wurden. Es gab in diesem Schloss nur intelligente Menschen. Den ganzen Tag hörte man Musik und Freude und das Jubeln, das Klingen der Schalmeien. Es war praktisch wie auf den legendären oder den sagenhaften, den Sagen beschriebenen himmlischen Planeten. Leid gab es nicht mal als Erwähnung von Leid. So, der junge Prinz wurde geboren in diesem Palast und er wuchs auf. Er bekam den Namen Siddhartha. Sie werden sich wundern, ich hatte ja angekündigt, dass ich nach dem Namen fragen würde. Das kommt auch noch. Er hat nämlich seinen Namen gewechselt, aber davon später. Nun, eines Tages tauchte in dem jungen Siddhartha eine Frage auf, die bald zu einer existenziellen Frage heranreifte. Er fragte sich nämlich, ob es noch etwas gab außerhalb den Wänden oder Wellen, den Mauern des Palastes. Eines Tages ging er zu seinem Diener Ishana, also er hatte mehrere davon, zu einem seiner Diener Ishana und sagte: Ishana, mir dünkt es, als gäbe es noch die große weite Welt um den Palast herum. Ja, sagte Ishana, also, bist du nicht zufrieden hier? Es ist nicht das, sagte Siddhartha. Ich möchte nicht in Unwissenheit bleiben. Solange ich das Gefühl habe, in Unwissenheit über das Dasein zu sein, kann ich mich nicht zufrieden geben. Die Engländer heute, die Engländer haben einen Satz geformt, zu dem Siddhartha überhaupt nicht, mit dem er überhaupt nicht einverstanden wäre, nämlich Ignorance is bliss, Unwissenheit ist Glückseligkeit oder ist Glück. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heil. Das sagen wir in Deutsch. Siddhartha sagte, würde sagen, das ist ein materielles Gewäsch, keine Bedeutung, dieser Ausspruch, keine philosophische Bedeutung jedenfalls. So beschloss er also, nachdem er sich mit Ishana beraten hatte, den Palast zu verlassen. Nur kurz, wie er betonte. So Ishana hatte, nachdem er sich das für einen Monat hatte anhören müssen, hat er gesagt, gut, aber du musst versprechen, nicht zu erwähnen, dass ich dir dabei geholfen habe. Dein Vater hat strikt verboten, dass du die Palastwände verlässt, bevor du nicht als Kaiser gekrönt bist. Und du bist noch zu jung. Aber weil ich dein Freund geworden bin, möchte ich dir helfen. Und sie verabredeten sich. Ishana wartete jenseits der Palastmauern an einem verabredeten Platz. Es wurde eine Leiter arrangiert auf der einen Seite, also im Mauerinneren, und Ishana hatte dafür gesorgt, dass auch eine Leiter auf der anderen Seite war. Es waren sehr, sehr hohe Wände, also man konnte die nicht springen, man konnte nicht so hochkraxeln und dann da runterspringen, das war nicht möglich. So kam also früh am Morgen, in aller Herrgottsfrühe, während der Palast schlief, der junge Siddhartha am anderen Ende der Mauer in die freie Welt. Er ging in eine Kutsche und als schließlich die Diener, die ihn mit Musik aufzuwecken pflegten, an sein Bett traten, war er schon lange, lange, lange in Richtung Westen gezogen. Die Spuren der Kutsche waren sorgfältig verwischt worden. Auch die Hunde, die angesetzt wurden, um ihn aufzuspüren, den jungen Prinz, konnten nicht, denn Ishana hatte dort, wo die Kutsche gestanden war, ein Öl ausgegossen, was so aufdringlich roch, dass es den Geruchsnerv der Hunde betäubte. Nun begleiten wir die beiden Reisenden und wir werden sehen, wie eine Wende eintritt in dem Siddhartha. Und er kam dann irgendwann einmal um die Mittagszeit, und nein, es war nicht die Mittagszeit, es war der frühe Abend, in eine Stadt hinein. Und er war sehr überrascht, er sah alles zum ersten Mal. Sie können sich vorstellen, er hatte niemals die Palastwände verlassen. Und das Erste, was er hörte, war ein gellender Schreien. Ich will das nicht so laut machen, wie es wohl gewesen war. Der junge Prinz wurde sehr beunruhigt und er sagte zu Ishana, lasst uns, was ist das? Er sagte, Ishana, ich weiß nicht. Das ist das Leben der Menschen, der normalen Menschen wahrscheinlich. Lasst uns, ich möchte sehen, was es ist. So gingen sie also und verfolgten den Klang und sahen in einem Haus eine Frau, die von drei Männern gehalten wurde und sich schreiend band. Und dann gab es plötzlich Blut aus ihrem Schoße und ein Kind wurde geboren. Was ist das? Fragte Siddhartha. Denn alle beruhigten sich ja danach. Sagte Ishana, das ist die Geburt, bist du nicht aufgeklärt? Was ist die? Ich habe nicht gehört über die Geburt. Ja, so kommen wir in diese Welt, junger Prinz. Bin ich auch so in die Welt gekommen? So unter Schmerzen und so klein und so hilflos und so schmutzig. Ja, sagte Ishana, natürlich. Aha, sagte der junge Prinz. Sie gingen weiter. Ich möchte es ein bisschen abkürzen. Sie sahen dann einen Kranken, der wirklich Züge des Leides, es war jetzt nicht nur ein kleiner Heuschnupfen, sondern es war ein Elefantenfuß, um es genau zu sagen, also ein großer Lehfuß, der richtig, und da war eine Krankheit drin, der war infiziert. Was ist denn das? Ja, Krankheit, sagte Ishana. Na, jeder, der einen Körper angenommen hat, wird mit Krankheit konfrontiert werden, früher oder später. Ich auch? Natürlich, sagte Ishana. Und es gibt noch keine Medizin gegen Krankheit. Aha, sagte der junge Prinz. Als nächstes sahen sie einen Menschen, der vom Alter gebeugt war. Man sah, dass er nicht klar denken konnte. Aus seinem Mund tropfte der Speichel heraus. Das Kind zitterte ihm. Was ist denn das? Fragte er. Ist das auch Krankheit? Nein, nein, sagte Ishana. Das ist das Alter, was jeder von uns auf dem Tablett der Zeit gereicht kriegt. Auch ich muss alt werden. Natürlich, sagte ich schon, du hast heute nicht sehr geistreiche Fragen, mein lieber Prinz. Aha, sagte sie das. Schließlich hörten sie wieder ein Schreien. Diesmal sahen sie vier Männer, die auf einer Bahre auf den Schultern einen sich nicht bewegenden trugen. Und hinter ihm lief eine Frau her und rief, oh nein, warum hast du mich verlassen? Jetzt, wo wir ein neues Haus bauen wollten. Und sie konnte es nicht akzeptieren, den Tod anscheinend. Und sie weinte und hielt fest. Und die Verwandten sagten, so, wir müssen ihn jetzt kremieren, wir müssen ihn verbrennen. Sei ganz ruhig. Du hast ja deine Söhne, in denen lebt dein Mann fort. Jetzt müssen wir ihn abtransportieren und so weiter. So, was ist denn das? Fragte Siddhartha. Ja, sagte Ishana, das ist der Tod. Der Tod. Da muss ich auch sterben. Natürlich, junger Prinz. Für den, der geboren ist, ist der Tod sicher. So, als Siddhartha das gehört hatte, sagte er, danke. Und er nahm seine königliche Kleidung weg, legte sie auf die Kutsche, er nahm die Krone, legte sie nieder, er nahm das Zepter, legte sie nieder. Ishana fragte, was machst du da? Ich mache dir ein Geschenk aus der Welt der Illusion. Was sagst du da? Ich werde nicht mit dir zurückkehren in die Welt der Illusion, sagte Siddhartha. Ich werde ausziehen und werde herausfinden, was der Sinn dieses Daseins ist. Denn wir kommen in diese Welt mit Leid. Wir werden krank unter Leid. Wir werden alt und leiden und wir sterben. Und leiden und verursachen Leid. Ich kann jedoch nicht sehen, dass diese Welt eine Welt des Leides ist. Das denke ich nicht. So, er ging dann aus. Er reiste lange. Er ging und ging und ging und kam schließlich unter einem Baum zur Ruhe, dem Baum in Gaya oder Bodh Gaya. Man kann ihn heute übrigens noch besuchen. Da steht eine große Stupa. Das ist so wie ein Tempel. Und setzte sich hin und meditierte. Und durch seine Meditation verwirklichte er etwas, über das ich gleich sprechen möchte. Er verwirklichte, dass das Leben ewig ist. Die Seele ewig ist. Und er wurde von vielen Leuten aufgesucht. Es wurden Bücher über ihn geschrieben. Es werden noch immer Bücher über ihn geschrieben. Man lernt an den Schulen über ihn, wenn man sich auseinandersetzt, einer bestimmten Richtung der Weltreligion, eine der Weltreligion. Wer könnte diese Person sein? Er nahm ja einen neuen Namen an. Wer sagte ihn? Ja, Buddha. Sehr schön, das ist die richtige Antwort. Buddha. Ich glaube, hat jeder schon mal vom Buddha gehört? Ja, ich glaube, das ist das Erste, wenn man sich mit dem spirituellen Leben befasst, man hört man Buddha. Ja, so ganz entfernt vielleicht mal. Ja, nicht. So, diese Verwirklichung, dass Leben ewig ist, ist auch meine eigene persönliche Geschichte und der Grund, weswegen ich den spirituellen Pfad anging vor ein bisschen mehr als 20 Jahren. Es war am Grabe eines guten Freundes. Sie merken, ich gehe jetzt ein bisschen weiter. Ich wurde gebeten, die erste Schaufel Erde zu werfen auf den Sarg. Und es war schwierig für mich, weil das eine Art Abschied bedeuten würde von dem Freund, mit dem ich gerade eine Musikgruppe aufgemacht hatte, die die ersten Verträge bekam. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er weggegangen war, dass jetzt die Beziehung zu Ende war. Also ich glaube, ganz menschlich, das würde jedem so geben, wenn es plötzlich ein Nahestehender einen plötzlichen Tod erleidet. Und mich beschäftigte die Frage einfach, wo ist er? Nur natürlich bin ich in unserer materialistischen Gesellschaft groß geworden. Ich kenne das Dogma des Materialismus, dass wir mit dem Tode sterben, weil die Körperfunktion einfach nicht mehr intakt sind. Das wusste ich alles. Zu Hause lasen wir das Bild der Wissenschaft, eine wissenschaftliche Zeitung. Aber trotzdem, in diesem Augenblick, muss ich ehrlich sagen, war ich mit dieser Meinung nicht zufrieden. Und ich möchte Ihnen heute ein bisschen sagen, wie es dann weiterging, und jetzt aber nicht so sehr eine persönliche Geschichte erzählen. Ich glaube, das ist nicht wichtig hier, denn ich bin eine sehr unbedeutende Person und möchte das jetzt nicht wie langweilen damit. Die Sache ist, die Frage, die ja aufgeworfen wird und die wir auch an die Geschichte vom Buddha stellen sollen, stimmt es tatsächlich, dass da das Leben ewig ist? Kann es sein, dass ich eine ewige Person bin, die über den Tod des Körpers hinaus lebt? In der Kindheit in Schweden gab es, ich weiß nicht, ob es jetzt noch da ist, auf den Milchtüten eine Zeichnung von Kemokalle. So hieß der. Das war eine Comicsfigur. Kemokalle saß also auf einer Waage. Es wird gleich klar, warum ich das erzähle. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite waren in so Gefäßen, leichte Plastikgefäße, durchsichtig auch noch, die Bestandteile seines Körpers da. Was war das? 70%, sehr viel Wasser war da. Und darüber war noch so ein Plastikding, so ein Plastikcontainer. Ganz kleine Container waren da eigentlich drin, in dem großen, von Phosphaten, Natrium und all den Elementen, aus denen der Körper besteht. Und die waren jetzt im Gleichgewicht. Ja, aber der Kalle und schaute sich so auf seinen Gewichtspartner, wenn man das so will. Auf diese Masse von Chemikalien schaute er so prüfend. Und stellte die Frage, übersetzt ungefähr, bin ich das? Bin ich also ein Haufen von Chemikalien? Bin ich eine chemische Reaktion? So die Chemikalien, die der Körper ausmacht, also wenn man rechnet, dass man das Wasser für umsonst kriegt, sind jetzt ungefähr so 41,50 Mark, je nachdem, ob man eine gute Beziehung zu Apotheken hat, so in dem Dreh bewegt sich das. So ist das meine Existenz. Chemikalien im Werte von 41,50 Mark oder vielleicht ein bisschen teurer oder ein bisschen weniger. Das ist die Frage. Sind Chemikalien zu den Dingen fähig, zu denen ich fähig bin? Das heißt, mal sehr agitiert zu sein. Oder können die, sagen, ich will es mal anders ausdrücken, können Chemikalien Gefühle erzeugen, zum Beispiel Liebe oder Hass oder Illusion oder Erleuchtung oder das Gefühl von Ausgewogenheit? Chemikalien können sich nur auf einer anderen Ebene sind es, der Ebene der Physik betrachtet, sind Chemikalien kleine Teile, die sich um Atomkerne bewegen. Und die sind Anziehung und Abstoßung da, aber nicht im Sinne von Liebe und Hass, sondern einfach nur von elektromagnetischen Kräften. Kann jetzt die Gesamtsumme von diesen Wechselwirkungen diese Gefühle erzeugen? Die vedischen Schriften sagen nein. Und jeder, der das denkt, dessen Wissen ist nicht weiterentwickelt als das eines Unwissenden. Das, was den Körper belebt, das, was die Person ausmacht, ist also nicht 41,50 für 41,50 zu kaufen, sondern eine Seele, eine spirituelle Seele, verschieden von dem Körper. Zur Zeit der Geburt geht die Seele in den Körper. Also das ist nicht richtig. Zur Zeit der Empfängnis, also wenn die Samenzelle auf die Eizelle tritt, eigentlich schon davor, mit der Samenzelle geht die Seele in den Körper der Mutter ein, verbindet sich mit Eizelle, der Rest ist Biologie, und der Körper entwickelt sich, und zur Zeit des Todes dann geht die Seele nach dieser Ansicht aus dem physischen Körper heraus. Sie ist während sie gegenwärtig im physischen Körper ist, durchdringt sie den Körper mit Bewusstsein, sodass man sich von C bis Scheitel bewusst ist. Man kann sich zwacken und unregistriert ist. In dem Augenblick jedoch, wo die Seele den physischen Körper verlässt, ist auch das Bewusstsein nicht da. Selbst bei einem Michael Jackson, der so eitel ist, dass er, also eine Bekannte von mir traf ihn jetzt mal, der also ein bisschen eitel sein soll. Hoffentlich sage ich ihm jetzt nicht was Böses an, aber das ist was ich immer wieder gehört habe. Dass er schon Anstoß nimmt, wenn eine Gesichtsfalte da sich bildet im Gesicht, oder er gleich schnell zum Chirurgen muss, um sich das Face zu liften lassen. Im Augenblick des Todes, es gibt noch was Gutes zu essen, nehmen Sie sich eine Schale mit, das lohnt sich wirklich. Ja. Im Augenblick des Todes kann man dem einen Arm abreißen, also jetzt mal nur zum Sagen, und er würde das nicht mehr registrieren. Bewusstsein ist also da im Augenblick während des Lebens und verlässt zur Zeit des Todes den physischen Körper. Es ist ungefähr so, wenn man ein einfaches Beispiel nehmen will. In diese Apparatur, diese Lampe, geht eine andere Energie, also die Elektrizität in diesem Fall, ein, und Licht verbreitet sich von der Lampe aus durch den Raum. Genauso ist, wenn die Seele im Körper gegenwärtig ist, das Bewusstsein als Symptom der Seele, als Ausstrahlung der Seele, im physischen Körper gegenwärtig. In dem Augenblick jedoch, wo der Körper unbrauchbar ist, also besser stirbt, verlässt die Seele mit dem Bewusstsein den physischen Körper. Ist deswegen die Seele tot? Nein. Ich möchte das anhand des Beispiels zeigen. Wenn ich jetzt einer willkürlichen Laune folgend einen Stein nehme und auf die Glühbirne werfe und die Glühbirne macht Platz, habe ich denn den Strom getötet oder vernichtet? Nein. Der kann nicht mehr durch diese Glühbirne wirken, weil der Draht kaputt ist. Der Wolframdraht. Genauso. Aber der Strom fließt weiter. Genauso ist es mit der spirituellen Seele. Sie ist zur Zeit des Lebens im physischen Körper. Aber wenn sie den Körper verlässt, wenn Bewusstsein aus dem Körper herausgeht, dann lässt sie den Körper alt und unbrauchbar zurück. Wir sagen dann auch in unserem Sprachgebrauch, er ist jetzt von uns gegangen. Er ist nicht mehr da. Man hat sogar Versuche gemacht in Toronto, ein gewisser Dr. Bigelow, ein Herzchirurg, den hat interessiert, was genau im Augenblick des Todes, des klinischen Todes, jetzt eigentlich anders ist. Und er fand heraus, dass das Erleuchten in den Augen, dieses Schimmern oder dieses Glänzen, im exakten Augenblick des Todes verlischt. So, die vedischen Schriften können das sehr gut erklären. Sie sagen, es liegt daran, dass die Seele den physischen Körper verlassen hat und das Bewusstsein ebenfalls mitgegangen ist. Eben genauso wie wenn der Sturm jetzt nicht mehr durch die Birne da geht, dann hört die auf zu leuchten. Und ich glaube, dass jeder von uns in der Lage ist, da so ein bisschen das auch nachzuvollziehen. Sehen Sie mal, Bewusstsein ist ja etwas sehr, sehr Wichtiges. Es heißt in den Vedas, dass zur Zeit des Wachseins das Bewusstsein in den Augen gegenwärtig ist. Deswegen haben wir das Gefühl, dass wir, wenn wir eine Person tief in die Augen schauen, wir haben sofort Kontakt mit ihr. Wir berühren ihr Bewusstsein sozusagen. Es ist etwas, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Ihnen ein wildfremder Mensch so nahe kommt, also nicht jetzt aggressiv, sondern einfach neugierig und ihn ganz tief in die Augen schaut. Man sofort sagt, also wir sind doch eigentlich noch nicht auf du, nicht? Ein Meter Entfernung ist ganz gut angebracht, glaube ich, für unsere Bekanntschaften. Nicht? Warum liegt das? Weil wir als Person da eben zum Wachbewusstsein da am meisten gegenwärtig sind. Wir würden nicht so berührt sein, wenn jemand uns also auf die Hand schaut, obwohl wir denken, der hat einen kleinen Klaps wahrscheinlich, also weil das keiner tut. Also das würde uns aufregen zumindest. Aber wir würden nicht da eine persönliche Beziehung zu den Menschen da finden oder das Gefühl haben, er geht in unsere Intimsphäre hinein. Wir würden einfach nur denken, Vorsicht, vielleicht ist der gerne Hände auf oder ist irgendwie sonst ein bisschen daneben. So, die Seele also ist gegenwärtig, so sagen die Vedas, in der Region des Herzens, verbreitet sich aber durch den Körper mit Bewusstsein und ist gerade in den Augen ist sie dann im Wachbewusstsein präsent. Wenn jetzt der Tod eintritt, ich möchte das nochmal, um es eben ganz klar zu haben, geht die Seele mit dem Leuchten des Bewusstseins, wenn man so will, jetzt in bildlicher Sprache, aus dem physischen Körper heraus. Sie verlässt den Körper. Und der Körper, der einst die Aufmerksamkeit von uns hatte und von anderen, wird plötzlich unbrauchbar und fängt in recht kurzer Zeit an, eigentlich eine Störung zu werden für die Verwandten und die Bekannten. Und wir wissen, das muss dann schnell beseitigt werden. Wir haben da ja unsere Institute, die das dann machen. So, was ist jetzt wichtig, frage ich Sie. Die Seele oder der Körper? Die vedischen Schriften sagen natürlich die ewige Seele. Du bist die Seele, du bist nicht der Körper. Du benutzt den Körper genauso wie ein Hemd, in das, was man trägt. Aber man gibt diesen Körper auch ab im Augenblick des Todes, genau wie man ein Hemd, was also zerschlissen ist, aufgibt. So, diese ist eine sehr einfache Philosophie. Ich will jetzt ein bisschen schneller vorwärts gehen, weil trotzdem schien es mir wichtig, ein bisschen Zeit auf diese Sache zu verbringen. Das ist, was Buddha inspiriert hatte. Das ist, was Menschen, die sich dem spirituellen Leben zuwenden, interessiert. Nämlich die Frage, wer bin ich eigentlich? Und was macht mich wirklich zufrieden? Wir sollten nicht innerhalb der kurzen Zeit, die uns gegeben ist, in diesem zwischen Geburt und Tod, einfach einer Illusion, einer falschen Identität, einer Rolle nachgehen, für die wir sogar noch hart arbeiten. Der physische Körper, den wir als Mann oder Frau, also geschlechtsspezifisch einteilen, der Bankdirektor ist oder ein gewöhnlicher Taschendieb, dieser physische Körper ist nur eine zeitweilige Hülle für die ewige spirituelle Seele, die jedoch in der menschlichen Form des Lebens
die Vollkommenheit des Lebens erlangen kann. Das heißt, dass die Seele in einem langsamen Evolutionskreislauf von den niederen Lebensformen, den Amöben im Wasser, über Reptilien, über Pflanzen, über Tiere, Vögel, das Vögel erst und dann Säuger, aufsteigt in die menschliche Form des Lebens. Und in der menschlichen Form des Lebens sind ihr Möglichkeiten gegeben, die es in diesen niederen Formen nicht gibt. In den niederen Formen gibt es grundsätzlich vier Dinge, mit denen man beschäftigt ist. Essen, schlafen, verteidigen und dann die heilige Kuh des Materialismus ist Sexualität. Nun, ein Mensch, so heißt es, der in der menschlichen Form des Lebens nur diese Tätigkeiten ausübt, ist nichts anderes als ein Vierbeiner, nur eben in aufpolierter Form. In der menschlichen Form des Lebens haben wir die Möglichkeit, Wissen zu erwerben, unser Bewusstsein zu erweitern. Und wenn wir dieses Bewusstsein in höchstem Maße erweitert haben, ich meine jetzt nicht nur in dem Bereich der Kunst oder Architektur, das sind ja Dinge, die Tiere ja auch nicht tun können. Ich meine, der Spatz baut zwar ein Nest, eigentlich ist er auch ein Architekt, könnte man sagen. Und die Nachtigall ist auch ein Musiker. Aber der Mensch kann das halt ein bisschen erweitern. Der singt nicht mehr wie die Nachtigall einfach, sondern bringt eine CD raus mit viel Instrumentarium. In der Essenz ist eigentlich der Mensch erst dann vom Tier verschieden. Ich meine, er ist in der Essenz erst dann mehr als ein aufpoliertes Tier in diesem Sinne jetzt, wenn er zu Wissen kommt, was die Tiere nicht erreichen können. Und das möchte ich kurz sagen. Wir könnten hier eine große Versammlung machen für die Hunde von Weimar. Und die, ja, Katzen vertragen sich nicht so gut mit den Hunden. Für ihn noch. Ach, niemand verträgt sich mit Hunden. Gut, also alleine nur für die Hunde von Weimar. Die würden nichts verstehen. Die würden nur sagen, essen, wo gibt es was zu essen? Verteidigung, knarren und sich anfauchen. Und wenn da Hundefrauen da sind, die ein bisschen herausstechen aus der Menge, würde manche Hunde agitiert werden und versuchen, da irgendwelche Spiele zu spielen und Aufmerksamkeit auf sich zu erregen. Anyways, ich glaube, das Beispiel wollen wir jetzt nicht ausführen. Spirituelles Wissen, meditieren, zu fragen, wer bin ich eigentlich selber? Was ist meine eigene Identität? Nicht möglich. Kann man wirklich so sagen. Nicht möglich. So, die vedischen Schriften geben uns Vorgänge, durch die es möglich ist für den Menschen, die Frage nach der Selbstverwirklichung zu lösen. Und bitte, das ist nicht irgend so ein Luxus von irgendwelchen sehr an Kultur interessierten Menschen, sondern eine Notwendigkeit. Wenn man die menschliche Form des Lebens nicht in Erkenntnis, in Selbstverwirklichung beendet, so wird man eine niedrige Form des Lebens annehmen. Der Strom wird weiterfließen, die Seele wird entsprechend der Tätigkeiten, die sie ausgeführt hat, einen neuen Körper annehmen und nochmal durch die Mühle von Geburt, Alter, Krankheit und Tod gehen. In allen Orten des Universums, wo Leben ist, in allen Regionen und Winkeln dieser Erde, gibt es diesen Kreislauf. Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Geburt, Alter, Krankheit, Tod. In unzählig vielen Versionen. Es ist das Leid des materiellen Daseins oder des unwissenden Daseins. So, der Mensch, der den spirituellen Pfad beschreibt, erkennt das. Er weiß, dass er hier nicht eine künstliche Rolle spielt, denn er hat nichts gemein mit diesen Chemo, ich sage jetzt mal Chemokalle, also diesen 41,50 Wert an Chemikalien, sondern tut sein Leben auf einer anderen Ebene führen. Ich möchte jetzt ganz kurz zum Abschluss, das dauert noch vielleicht 3-4 Minuten, den spirituellen Pfad aufzeichnen, sodass Sie wissen, was für Möglichkeiten Sie haben, nach der vedischen Kultur eben zur Selbstverwirklichung zu kommen. Der erste Prozess ist das Mantra. Mantra ist interessant. Man heißt so viel wie Geist, das Denken, und zwar so viel wie befreien. Ein Mantra kann unser Denken befreien. Der Grund, weswegen wir alle in unseren feststecken, in unseren Bezügen, in unseren Beziehungskisten, in unseren Arbeitskisten oder unseren Sinnkisten, in unserem materiellen Leben, in unserem Alltag, wenn man so will, ist, weil unser Geist nicht frei ist. Wir sind bedingt. Wir müssen ja noch das machen und das noch machen. Wie kann ich mir denn so kann ich mich ja nicht vorstellen und so. Wir sind alle bedingt im Denken. Wissen Sie, wie man Affen fängt? Jetzt gewaltlos, ohne ihm das anzutun? Mit dem Kürbis? Ja. Sie haben schon mal eine Vorlesung von mir gehört. Es ist jetzt wichtig, man höhlt einen Kürbis aus, härtet ihn, tut ein Loch reinbohren, ungefähr so groß, tut eine Banane, die geröstet ist am besten, hinein und wartet. Den Kürbis macht man fest mit einer Kette. Der Affe kommt. Banane. Steckt die Hand in den Kürbis hinein, greift die Banane und will es raus. Aber die Hand ist nicht mehr eine schmale Hand, sondern eine Faust. Die ist dicker geworden. Und er kommt nicht mehr raus. Wir als Menschen würden sagen, das ist wirklich ein einfaches Problem und eine einfache Lösung. Einfach loslassen. Das ist hier der Weg in die Freiheit. Der Affe kann das aber nicht verstehen. Deswegen wird er eben gefangen auf diese Methode. Der zerrt und zerrt. Er kann nicht verstehen, dass er das loslassen muss. Weil für ihn geht es nur so, Bananen schmecken gut. Jetzt habe ich eine Banane, fertig. Das ist alles. So, was dann passiert ist, dann kommt der Jäger und fängt ihn. So, auf genau die gleiche Art und Weise sind wir alle unfrei. Wir hängen fest mit unseren Gedanken, mit unserem Geist an dem Leben, was wir auch alle schon, ich nehme an, wird zu einem vedischen Kulturtreff kommt, der will schon mehr haben, der will aus diesen Mauern heraus und hinter die Grenzen, der will auch eine Wende machen. Also eine Wende, das ist ein Wort, was hier oft gebraucht wird in dieser Region der Welt, also eine spirituelle Wende meine ich damit. Die eigentliche Wende, da ist noch viel zu wenden, glaube ich. So. Das ist also das erste Mantra, die spirituelle Klangschwingung befreit ihn innerlich, sodass er denken kann, sodass er frei wird, dass er auch Kraft kriegt, spirituelle Kraft. Dann, zweites, Shravanam. Man hört aus den vedischen Schriften, ich habe heute jetzt nur ein ganz klein bisschen aus dieser reichhaltigen spirituellen Literatur gesagt und ich bin immer ein bisschen unzufrieden, weil es immer unzulänglich ist. Man kann immer nur in der kurzen Zeit etwas hineinbringen und da ich weiß, dass eben meine Zuhörer und Zuhörerinnen heute auf verschiedenen Ebenen des Verständnisses sind. Das heißt, manche waren schon mal hier, manche kommen öfter. Da habe ich versucht, also für jeden was Interessantes reinzubringen und bestimmt nicht alle ganz zufriedenstellen können. Aber die vedischen Schriften stellen alle ganz zufrieden, weil sie auf logische Art und Weise wirklich den Pfad des spirituellen Lebens erklären und auch, wie soll ich mich ausdrücken, aufweisen. Selbst ihr Weimarer, der Sohn Weimars, Goethe, war Goethe hier geboren oder?
Nein.
Wer war hier geboren? War nicht so bedeutend, der hier geboren wurde? Schiller? Was? Karl August, den kenne ich jetzt nicht. War das ein Clown oder? Ach so, ein großer Der heilige Karl August, möge mir verzeihen. Was war denn mit Goethe und Weimar?
Ja, Goethe.
Hat hier gelebt, sagen Sie?
Ja,
oh ja. Ach so. Denn gefiel es ihm so gut, ist er hier gleich geblieben, ja? Gut. Also gut. Es ging mir nicht um den Goethe. Also gut, jetzt weiß ich eine Sache. Ich meine, die Illusion, der kommt von dir. Jedenfalls, der Goethe ist ja bekannt und deswegen ist ja jeder verrückt nach Weimar. Einmal da längst zu gehen, wo Goethe längst gegangen ist. Habe ich jetzt auf dem Werbeprospekt gesehen für Weimar. Kommen Sie nach Weimar, unsere Stadt hat alles zu bieten, von Thüringer Bratwurst bis McDonalds, was das Herz begehrt. Und Goethe gibt dafür. Hoffentlich nicht. So, einem wie es will, der Goethe hat auch sich auseinandergesetzt mit eben einem Buch, was ich Ihnen wirklich empfehlen möchte, wo Sie anfangen können, mal ein bisschen mehr Wissen aufzunehmen über diesen spirituellen Bereich. Das ist die Bhagavad Gita. So, wir haben jetzt Mantra, die spirituelles Wissen lesen und natürlich auch umsetzen, auch danach handeln.
Jetzt geht es weiter als nächsten Punkt, der empfohlen wird, mit Gemeinschaft zu pflegen, mit solchen, die ein spirituelles Leben führen. Wir haben dieses vedische Kulturzentrum nicht für uns gemacht, sondern eben um den Menschen hier eine Möglichkeit zu geben,
systematisch reingetrichtert wird, dass viele Leute einfach nicht Kontakt haben mit uns. Das ist sehr traurig, finde ich, weil es gäbe so viele Beiträge, die wir geben könnten für eine vernünftige Gesellschaft. Das ist ungefähr so lächerlich wie in Amerika. In Amerika kommen viele Leute nicht nach Deutschland. Wissen Sie warum nicht? Weil die da in der Presse gelesen haben, in Deutschland gibt es Terroristen und die haben Angst, von einem Terroristen umgenietet zu werden. Gar nicht mal jetzt gibt es hier Skinheads und die sind auch nicht sehr fein in ihrem Auftreten. Die meinen jetzt Terroristen und ich meine, wer in Deutschland, ich habe die noch nie gesehen. Und noch nie, oder? Nicht, wir reisen so viel in Deutschland, man sieht die nicht, die Terroristen. Man hört auch nur mal in der Zeitung, dass sie irgendeinen gezielten da, also da braucht man wirklich, es sterben mehr Leute auf der Autobahn in Deutschland als von Terroristen. Also wenn man nach Deutschland kommen will, sollte man mehr Angst haben vor der Autobahn als vor den Terroristen. Aber es gibt dieses Vorurteil, wenn du nach Deutschland kommst als Amerikaner, wird ein Terrorist dich umnageln. Deswegen, es klingt jetzt komisch, aber das war das Ergebnis einer Umfrage. So ist es auch mit diesen Vorurteil, was sich verbreitet hat, dass man eben nicht Kontakt haben sollte. Aber ich möchte Sie positiv ermutigen, seien Sie bitte kreativ im Denken, prüfen Sie das Krishna-Bewusstsein für sich und haben dann Gemeinschaft. Das ist sehr wichtig. Dann kriegt man die Stärkung, die man braucht. Also, den Mantra chanten, das Hören und Lesen in diesen Schriften, und das ist nicht so wie so ein Universitätsstudium, sondern sehr beleben, dann das Gemeinschaft pflegen mit Devotees, dann sollte man, wenn man weiter Fortschritte macht, es heißt an einem heiligen Ort leben. Nun, Sie fragen sich berechtigt, wo ist denn hier ein heiliger Ort? Also in Weimar, das gibt es doch nicht, stimmt. Es gibt jedoch hier in der schönen, wie heißt die, diesen Haus, haben wir einen Tempelraum, wo nur spirituellen Tätigkeiten nachgegangen sind. Da kann man hinkommen, sich hinsetzen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen mühselig ist für manche in diesem Schneidersitz zu sitzen. Man kann sich auch hier hinsetzen, schön bequem nebenbei, oder Stühle oder was weiß ich. Und dann lesen, sich aufladen, inspirieren lassen, Energie auftanken. Oder man sollte eigentlich auch bei sich zu Hause einen Raum haben, wo man sich zurückziehen kann, wo man auftanken kann, wo die Hektik des Alltages eben nicht hindrängt. Und der letztliche Punkt, der fünfte Punkt, der empfohlen wird, um den spirituellen Pfad zu machen, etwas Praktisches zu tun. Nicht einfach, spirituelles Leben ist nicht etwas für Lehnstuhl-Spekulanten. Wissen Sie, was das ist? Sie setzen sich zurück. Ja, das Universum und Gott und die Welt und werden von Tag zu Tag schwärzer in der Lunge von dem ganzen Tabak, den sie rauchen. Also sie tun nichts Praktisches. Gut, Hare Krishna, damit bin ich ans Ende gekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht haben Sie noch irgendwelche Fragen, Themen, auf die ich nicht so eingehen konnte, die Sie aber schon immer mal interessierten über die spirituelle Leben und so weiter. Ich darf während, das ist Petra bitten, zu gucken, wie weit das Portal dann ist. Und bitte gleich dann zu sagen. Sie schaut gerade, wie weit das Test weit. Also noch, bitte bleiben Sie noch, wir haben jetzt das Festmahl zum Essen. Also vegetarische Köstlichkeiten. Schmeckt sehr gut. Alles ist klar? Gut. Der Kleine.
Warum Sie mir, ich wollte gerne wissen, warum Sie die Menschen so Schwierigkeiten haben, Krishna-Bewusstsein zu verstehen.
Ja, weil sie gelernt haben, die Viertelstunde. Mhm. Peter, bleib noch da für den Fall, dass wir musizieren noch. Oder actually, du hast was zu tun. Ich kann ja auch die Trommel spielen. Die Menschen haben Schwierigkeiten, Krishna-Bewusstsein zu akzeptieren, weil sie es gewohnt sind, zu hören aus den Zeitungen und von materialistischen Quellen. Du wirst nicht einen Materialisten Gutes sagen über die Gottgeweihten, über die Devotis. Das widerspricht denen. Das ist denen entgegengesetzt, dieses Leben. Und leider ist es so, dass wenn etwas immer wieder so wiederholt wird, dass sie es sagen. Wiedersehen. Nehmen Sie noch eine kleine Delikatesse mit zum Rausgehen. Ja, ja. Willst du mal gucken, dass die, weil die wissen ja nicht, wo die Küche ist. Das ist eines der Gründe. Es gibt in Indien eine interessante Geschichte. Sie werden die schätzen. Da gab es mal einen Mann, der nicht so lebte in einem Dorf, wie der Rest des Dorfes. Der ging nicht zusammen mit den Leuten trinken und so weiter. So die Leute beschlossen sich gegen ihn zu verschwören. Und zwar verbreiteten sie das Gerücht, dass er von einem Geist besessen ist. Ja, verstehst du? So Geist, nicht? Gespenst. So. Und zwar machten sie das sehr geschickt. Sie verbreiteten sich in verschiedenen Gebieten der Stadt. Und wenn immer er vorbeikam, dann sagte einer, oh, da kommt Gopal, so hieß der. Der ist von einem Geist besessen. Das war der Quatsch. Ging dann weiter, kam zu dem Brunnen, wo die Leute das Wasser zogen. Und dann hörte er, wie die Mauscheln, da kommt Gopal. Er ist von einem Geist besessen. Und herzlich willkommen. Wieder Smarana, Hare Krishna. Du kommst gerade rechtzeitig, wir fangen gleich an mit dem Verfahren. So, wo immer er also hinkam, du bist doch Lila Smarana, oder?
Amarnath.
Oh, Entschuldigung, ich habe euch total verwechselt. So, du hörte langsam also die Stadt, wie also jeder mauschelte, Gopal ist von einem Geist besessen. Und jeder sagte das, und die Glaube fing das an zu glauben. Und irgendwann, das war jetzt das Tragische, glaubte das Gopal selber, ich bin von einem Geist besessen. Und schrie und besagte die ganze Zeit, naja, muss ja von einem Geist besessen sein. So, das ist also eine Geschichte von der Wirksamkeit von Propaganda. So, den Menschen fällt es schwierig, sich jetzt nicht nur Krishna-Bewusstsein zu akzeptieren, sondern überhaupt ein spirituelles Leben zu führen, weil die so lange diese perfide, also durchsetzende Propaganda gehört haben. Du lebst nur einmal. Du bist ein Haufen Chemie, das ist alles. Ja, auch die Embryos im Schoß, das sind einfach nur Chemie, die kann man so abtrennen und wie ein Zellgewebe, was man entfernen kann. Ist okay. In diesem Leben, wie sagen die Amerikaner, die haben so einen Sticker. Whoever dies with the most toys wins the race. Wer immer mit den meisten Spielzeugen stirbt, hat das Rennen gewonnen. Also ich weiß, wir sind ein bisschen jung vielleicht. Also die sagen, raff an so viel wie du kannst und dann bist du der Sieger hier in dem menschlichen Leben. Also weil das sich so verbreitet, diese ganzen materialistischen Quatsch Informationen. Deswegen haben die Leute einfach Schwierigkeiten, sich mit dem spirituellen Leben zu befassen. Glückwunsch. Ja. Gut. Hier ist noch, ja, eine Dame. Worin die Individualität der Seele besteht. Ja, wir sind
vor allem nach dem Tode.
Die Seele ist eine Person. Wir sind eine Person. Und wir haben unsere Individualität von der Seele. Wenn die Seele den Körper verlässt, hört die Individualität des Körpers bald auf. Er verfällt nämlich. Die Seele hat eigenes Denken, eigenes Fühlen, was aber durch diesen Körper reflektiert wird im materiellen Denken, im materiellen Fühlen. Sie ist jedoch die Ursache von Denken, Fühlen und Wollen. Genau wie in unserem ursprünglichen Beispiel eine Lichtquelle die Ursache von Licht ist. Das Licht macht sich färben, wenn es durch ein gefärbtes Glas fällt. Genauso ist es mit der Seele. Wenn sie durch das Bewusstsein verbreitet sie sich im ganzen Körper. Aber wenn man ein materielles Bewusstsein oder materielle Information hat, eine materielle Intelligenz, ein materielles Gefühl von ein Ego, wie man so schön sagt, dann färbt sich das Bewusstsein, das Denken und die einfach dementsprechend. Man denkt nicht mehr, ich bin ewige spirituelle Seele, ein ewiges Teil Gottes, sondern das Bewusstsein ist gefärbt, wie Licht, was nicht mehr weiß ist, klar, ungetrübt, sondern was gefärbt ist, rot, blau, und wenn es halt durchsickert. Nicht? Diese Frage nach der Individualität ist sehr, sehr wichtig. Wer nicht seine Persönlichkeit entwickelt, wer nicht seine Individualität entwickelt, führt ein sehr oberflächliches Leben, wo es sehr leicht möglich ist, dass er beeinflusst wird, fremdbestimmt wird in seinem Denken. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel geben von euch selber oder von uns selber. Es gab einmal einen gewöhnlichen Mensch, er könnte so heißen, wie manche hier im Raum heißen, und der ging in einen Wald hinein, fiel in einen Abgrund, fiel sehr tief und landete dann schließlich in einem Netz. Dieses Netz war aus Lianen geflochten und von Eingeborenen dort gespannt worden. Und diese Eingeborenen hatten einen seltsamen Brauch. Wer immer in das Netz hineinfiel, so war der Brauch, war für genau ein Jahr der König der Eingeborenen. Er musste ein bisschen die Sprache lernen und so, und dann der König. Und dann landete er in einem Topf und wurde verspeist. So, durch den Schock, das ist ja Trauma, also durch den Schock verlor diese Person, dieser gewöhnliche Mensch, seine Erinnerung und litt an so etwas, was man im Deutschen Amnesie nennt, Gedächtnisschwund. Nicht? Und deswegen konnte er dann auch sich wieder aufs Neue falsch identifizieren. Er wurde drin geschult, er bekam so einen albernen Bambusrock, einen Knochen, also wir wollen nicht jetzt irgendwie diskriminieren, also er bekam einen adretten Bambusrock, einen Knochen durch die Nase, sah auch toll aus, lernte zu tanzen und alles das zu tun, was eben die Eingeborenen wissen müssen, besonders wenn sie Könige sind. Und fühlte sich glänzend, weil er respektiert wurde in dieser Rolle. Er begann sich zu identifizieren, sich so eine Identität aufzubauen. Nun, sein Bruder gelangte dann auch in diesen Abgrund, könnte man jetzt mal sagen, oder in diese Welt, diese eingeborenen Welt. Und als er seinen König, als er seinen Bruder sah, versuchte er ihn aufzuwecken. Also zu erinnern, du bist doch nicht der König, das ist nicht deine richtige Individualität. Das ist nicht deine Persönlichkeit. Erinnere dich doch, du hast deine Frau, deine Kinder, du liebst Musik und Erdbeeren mit Schlagsahne ist dein Lieblingsgericht. Erinnere dich doch bitte. Aber er konnte sich nicht und vor allen Dingen wollte sich auch nicht erinnern. Weil er sich irgendwie so in Ordnung fühlte. Dann war er ja König geworden. Erst als der Bruder, der bekam es irgendwie raus, ihm sagte, du bist kein König. Du wirst in jetzt noch 4 Monaten oder 4 Wochen war es, glaube ich, irgend so eine kurze Zeit, wirst du geschlachtet und gekocht werden. Stimmt das? Ja, und er zeigte ihm, wie das so ging und die Geschichtsbücher, das gab es glaube ich nicht, aber der gab ihm da Beweise. Und schließlich ging er einfach mit ihm an die Freiheit. So, das ist ebenfalls unsere Geschichte. Es gibt gleich das köstliche Essen. Ja, Sie wissen schon, ja, wir müssen gerade mal, ja. Das ist unsere Situation. Wir haben genauso eine falsche Individualität angenommen. Unser falsches Ego. Wir sind überzeugt, ich bin doch ein Deutscher. Oder ein Russe. Und jetzt gibt es Streitereien wegen der Individualität. Die Ausländer kommen und nehmen die Arbeitsplätze weg. Das ist ein großes Problem. Was hier bestimmt nicht in diesem Kreise nicht problematisch ist. Aber verstehen Sie, diese ganze diese Frage nach der Individualität ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn wir in so einer falschen Rolle wie der König der Eingeborenen da sind, das ist sehr, sehr unerleuchtet. So werden wir sehr viele Fehler machen in unserem Leben. Wir sind genauso in so einem Körper für vielleicht ein paar Jahre, jetzt noch 10, 20, 30, 40, was ist das? Ein Blitz in der Ewigkeit, so schnell ist es vorbei. Sind wir in diesem physischen Körper? Wer sich identifiziert mit so einer Rolle, hat das Leben nicht verstanden und die Lektion des Lebens nicht gelernt. Das falsche Ego muss aufgegeben werden. Selbst wenn man zum spirituellen Leben kommt, ist das falsche Ego noch manchmal da und regt sich. Ach, und das ist ja nicht so, wie ich mir das vorstelle und so weiter und so fort. Wissen Sie, dass das meiste, was wir hören, filtriert zu uns gelangt durch einen Filter, unser falsches Ego, unsere falsche Identität. Wir reagieren darauf entsprechend. Der Skinhead wird anders reagieren auf den Vortrag zum Beispiel als der Schutzmann, der Polizist. Beide, das Skinhead wird sagen, ach, diese Intellektuellen. Und der Schutzmann wird sagen, wo ist denn hier das Fernsehen in dem Haus? Nicht? Der Skinhead wird uns nicht mögen, weil wir vielleicht ein bisschen nachdenken über das Ziel des Lebens. Und der Polizist wird uns nicht mögen, weil wir kein Fernsehen hier haben. Nicht? Also jeder nimmt seine Umwelt wahr, aufgrund dieses Filters des falschen Egos. Das ist ein echtes Problem, wenn man sich mit spirituellem Leben befasst. Das muss überwunden werden. Wir müssen frei daraus, aus diesem engen, kleinen Tal, in dem wir groß geworden sind und wo wir indoktriniert wurden, ausgebildet und gelehrt wurden. Und das ist ein Thema, das akut bleibt, selbst wenn man im spirituellen Leben bereit ist. Es ist begleitet ein. Die Suche nach der Individualität, nach der eigenen Persönlichkeit, ist sehr, sehr wichtig. Wir sollen uns nicht mit Facetten oder mit der äußeren Hülle, die uns so von der Gesellschaft vorgeworfen werden, so Angebote, Kostüme für unser falsches Ego zurechtfinden, sondern anfangen, ein bisschen eben nach innen zu gehen und die eigentliche Identität zu merken. zu erspüren.
Ich finde, das ist einfach, das ist konstant, ich erkläre konstant, dass das falsche Ego, das falsche Bewusstsein, ja? Und wenn das Bewusstsein erläutert ist, und was ist die eigentliche Erläuterung, was nimmst du mit?
Drei Eigenschaften: Zeit, Ewigkeit, Chit heißt Wissen und Ananda heißt Glückseligkeit.
Aber wo ist die Individualität? Du bekommst ja das, wenn du das erleuchtet bist und ich bekomme auch dasselbe und er bekommt das. Wo ist die Individualität? Wo ist die Persönlichkeit?
In Persönlichkeit.
Ja, aber wo ist die Persönlichkeit? Du, sie bekommst die Interesse der Leute, das Chit Ananda. Ich und so und so. Und worin besteht die Individualität?
Vielleicht ist hier sowas wie eine, ich denke, die Frage schon beantwortet zu haben, aber vielleicht verstehe ich sie nicht richtig und deswegen will ich noch einen Versuch unternehmen. Man hat eine, genauso wie wir jetzt eine falsche Persönlichkeit, eine falsche Rolle spielen, so gibt es eine wirkliche Identität in Bezug zu Krishna, in Bezug zu Gott, im Ursprung könnte man auch sagen. Und da hat man eine bestimmte Form, eine bestimmte Beziehung zu ihm. All diese Dinge, die Persönlichkeit ausmachen. Hinter Ihrer Frage verbirgt sich etwas, was ich nicht sehe. Und deswegen sind Sie noch nicht zufrieden mit der Antwort, aber das lässt sich schon noch finden. Also denken Sie bitte nochmal über die Frage nach, wie Sie es mir vermitteln können, was Sie meinen. Und dann werde ich versuchen, das dann zufriedenstellend zu beantworten. Gut, wir sind jetzt ans Ende gekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt, wie machen wir das? Bringen wir das Portal da rein? Also dann danke und Hare Krishna. Gut, ich möchte euch jetzt alle einladen für eine oder zu einer Reise durch klar, das Spiritual Indien. Ja, vielleicht könnt ihr ein bisschen Musik im Hintergrund hören. Ist da ein Tape-Recorder? Das ist so, ja. Ja. Indien war schon immer ein Reiseziel. Christoph Kolumbus versuchte es zu finden, aber fand nur unglücklicherweise Amerika. Wisst ihr das? Der wollte ursprünglich nach Indien wegen den Gewürzen. Der eigentliche Ziel einer Reise nach Indien ist jedoch nicht die Gewürze zu finden, sondern Krishna und die Kultur, die um Krishna da ist. Du kannst dich hier hinsetzen, wenn du möchtest. Da ist noch ein Platz frei. Es ist wichtig, dass man den geeigneten Winkel hat. Einer Grund, nach Indien zu gehen, ist es, um dort die heiligen Pilgerorte ausfindig zu machen. An denen das Krishna-Bewusstsein noch mehr lebt.
Wo ist das?
Das ist jetzt an den Fußhügeln des Himalayas, des Himalaya-Gebirges. Eine Reise nach Indien ist auch irgendwo eine Reise zu sich selber. Man muss die Täler der Eitelkeit durchqueren, über die Berge des falschen Egos klettern und dann zu sich selber kommen. Indien ist ein Land von Gegensätzen. Es gibt auf der einen Seite sehr große Reichtum, auf der anderen Seite aber auch Kargheit, Armut. Heute werden wir euch das Spiritual Indien zeigen, auf einer Reise, die uns von Bombay in den Süden des Landes bringt. Wir werden einmal rumgehen, das ist so die gepunktete Route nach Andhra Pradesh an die Küste, dann zum Gangeshof, Vedita Gaya, da ist der Baum des Buddhas, wo Buddha sich niedersetzte. Da hatten wir drüber gesprochen heute. Dann gehen Sie den Ganges nach oben, nach Hardwar, kommen dann nochmal nach Vrindavan und gehen dann nach Jaipur, Udaipur, Ahmedabad, Dwarka, einmal rum. Ja? Dann habt ihr alles gesehen. Nein, so kann man das nicht sagen. Da ist sehr viel noch zu sehen. Das ist unser Tempel in Bombay, der Radharasa Vihari Tempel. Damit ihr mal einen klassisch gebauten Tempel kennenlernt, werden wir mal reingehen. Und das ist der Innenhof. Und hier sind drei Altäre. Das haben wir selber gebaut. Hier ist der zentrale Altar, wo Krishna, Radha Krishna verehrt werden. Das sind noch die Gopis, die Diener von Radha und Krishna, die werden auch noch verehrt. Manche Leute fragen, wieso kann Gott in einer Form gegenwärtig sein? Ist er nicht alldurchdringend? Die Antwort ist ja, aber er ist besonders gegenwärtig in einer solchen Bildgestalt. Ein Beispiel. Die Elektrizität ist sicherlich überall im Zimmer. Wir sehen sie jedoch konzentriert und geballt an einer Glühbirne. So ist auch Krishna gegenwärtig überall, aber besonders gegenwärtig in der Bildgestalt. Von Bombay, weil wir wenig Zeit haben und fliegen wir am besten über die Reisfelder. Wir sehen in der Ferne die Küste hier und den Ozean und landen schließlich in sofort, muss ich jetzt mal kurz überlegen, wie heißt dieser Strand, wo die Goa. In Goa landen normalerweise alle Touristen und viel weiter als die Sandstrände kommen sie dann nicht. Wir gehen jedoch von Goa zu unserem ersten heiligen Ort, nämlich nach Udupi, wo wir an einem Festival der Wagen teilnehmen, was dort jeden Abend stattfindet. Was ihr hier seht, sind große Wagen. Es sieht fast wie außerirdische Luftfahrzeuge aus, aber das sind Wagen, auf denen Krishna auf Prozession geht. Hier ist eines der kleineren Wagen, um euch ein bisschen zu überraschen, das ist solides Gold. Von dort gehen wir zu dem Guru Vayu Tempel, ein Tempel, wo auch eine Prozession stattfindet, jedoch auf Elefanten. Wir sehen die mal. Wir zoomen die Elefanten hier mal. Das ist der die Elefantenplantage. Das heißt, wenn du jemanden einen Arm machen willst, schenke ihm einen Elefanten. Warum? Weil der Elefant so viel isst. Dieser Tempel ist ein sehr wohlhabender Tempel, denn er hat 50 Elefanten. Die an den Festivals teilnehmen. Es gibt dort einen Elefant, oder gab einen Elefant, Keshava, der sehr intelligent war und an dem Teilnahmen. Hier ist die Musikkapelle, ihr seht Chennaien, da im Hintergrund wieder der Elefant, der auf diese goldene Kopfbedeckung fällt. Es gibt dann während dieses Festivals Theaterstücke mit wirklich sehr exotisch anmutenden Kostümen. Das sind, ich hatte eben Theaterstücke gesagt, ich muss das aber berechtigen, das sind Tänze. Überhaupt das spirituelle Gedankengut wird dort ganz allein durch die Kultur zum Beispiel getragen. Und die Kultur bedeutet Musik, Theater, Tanz und so weiter. Dies ist ein Krishna-Lila. Und hier der Hauptdarsteller Krishna. Schöne Krone, ne?
Wir gehen noch weiter nach Süden und kommen zum Madurai-Tempel. Das ist ja eine ganze Anlage. Hier ungefähr ist der, das ist hier trockengelegt gerade, das ist der Tempel Teich oder nicht Teich, Lundin und Bachsang. Diese sind Eingangstore. Man sieht hier, wenn man sich so eine anschaut, verschiedene Türen, ja, die übereinander gelegt sind. Sieht man, was ich meine? Auch hier oder da. Mit den Türen soll angedeutet werden, dass der Tempel nicht nur von Irdischen aufgesucht werden, also Menschen, die durch das unterste Tor kommen, da unten wäre das wohl, sondern auch für andere Lebewesen höherer Natur, die durch eben diese höheren Levels von Eingängen hindurchkommen. Das ist jetzt auch ein Tempel in Südindien. Ich meine, ich glaube, es ist zunächst einmal für unsere Augen sehr, sehr imposant, aber auch sehr, sehr ungewohnt, so ein Gebäude zu sehen. Diese Tempel sind mit von Steinmetzen gearbeitet und ich möchte dazu etwas sagen, weil ich jetzt in Weimar bin und ihr seht hier zum Teil erotische Darstellungen. Hier ist eine unbekleidete, schöne Musikerin, hier ist eine unbekleidete Tänzerin, hier ist ein Mann und eine Frau, die sich umschlungen halten. Goethe sagte, nach Indien wollte ich gehen, hätte es doch die Bildhauer nicht gegeben. Ja, mit seiner frühen, würde man sagen, also seiner viktorianischen Auffassung von Anständigkeit war das nicht zu vereinbaren. Er hatte große Wertschätzung, aber das hat ihm nicht gefallen. Nun, warum? Ich hätte gerne gelebt zu Goethes Zeit und ihm das gesagt. Es ist nicht, dass das Aufforderungen sind zur geschlechtlichen Tätigkeiten oder zu einem lustvollen Leben, also körperlich gesehen, sondern einfach Prüfungen. Man soll sehen, wenn man diese Dinge sieht, wie weit man noch angehaftet ist an diese fleischlichen Genüsse. Man kann sich daran selber messen, wie weit man seine Anhaftung gelenkt hat auf spirituelle Themen. Ich wollte das nur jetzt so erklären, eben weil wir in Weimar eben, da war der Goethe, hat hier gehaust, also gelebt, sorry. Und ist es hier jetzt Shiva in einer Darstellung, wie sie als Vorbild genommen wird für die Steinmetze. Ihr seht, wie schön und genau gemessen hier die Entfernungen sind. Das ist ziemlich geometrisch alles. Es gibt übrigens die überwiegenden Darstellungen auf Tempeln. Hier habe ich jetzt eine zeigen verschiedene historische Ereignisse, also historisch, was sich in den Schriften zugetan hat. So, wir gehen jetzt mal in einen typischen solchen Tempel hinein. Es gibt viele große Steinumrandungen, Steinmauern. Es hat einen Sinn, denn es gab leider auch in Indien manchmal Kriege und die Tempel galten dann als Befestigungen. Krishna sieht man auf Schritt und Tritt. Hier gehen wir mal rein in einen Tempel. Manche lehnen es ab, elektrisches Licht zu benutzen oder irgendwelche neuzeitlichen Dinge zu nehmen, also weißen Zucker oder geschälten Reis, sondern halten alles in der Tradition fest. Man sieht auch erstaunlich aussehende Persönlichkeiten. Eine Hochzeit findet hier statt. In vielen Tempeln gibt es viele kleine Altäre, also ein Hauptaltar, aber daneben noch andere Nebenaltäre. Und wenn man einen Tempel aufsucht, sollte man nicht mit leeren Händen kommen. Ganz gleich, wie arm man ist, jeder kann etwas bringen, ob es Blumen ist, ein bisschen Wasser, ein bisschen Reis. Die Leute von Indien praktizieren das so. Die nehmen nicht, sondern wollen geben. Den Tempel zu besuchen ist jedoch nicht nur eine Augenaktivität, eine Augenübung, sondern man sollte hören von Menschen, die in spirituellen Wissen verankert sind. Eigentlich ist dieses Leben zum spirituellen Leben bestimmt und fängt schon an, nach dieser vedischen Gedankenwelt, in den frühesten Kindheitstagen und wird bis zum Alter, bis die grauen Haare kommen, ausgeführt. Sie lesen sie in den Heiligen Schriften. Dies ist ein Guru und ein Schüler. Die vedischen Texte sagen uns eindeutig, dass wir das vedische Wissen lernen sollten von einer selbstverwirklichten Seele. Hier ist ein Brahmana, bestimmt schon mal gehört, der macht ein Yajna, ein Feueropfer. Und hier kommen wir jetzt, ich habe das mal auf der Reise so ein bisschen mitgeerzählt, so was ich da so alles kriege. Jetzt kommen wir hier zum Südzipfel Indien, Cape Comorin oder in Sanskrit Kanyakumari. Von hier wurde einst von Ramachandra eine Brücke über den Indischen Ozean gebaut. Und zwar wird oben dargestellt, haben die Diener Ramas Felsen genommen und ins Wasser geworfen. Die Felsen schwammen dann im Wasser, genauso wie die Planeten im Luftozean schwimmen. Und sie schwammen deswegen, so sagt man, weil sie den Namen Rama, ist eine andere Form Krishnas, dort reingesetzt haben. Nun, unser moderner Mensch, unsere modernen Menschen würden sagen, Quatsch, Kluppers. Wie soll man dann diese Rama-Steine erklären? Hier seht ihr jetzt ein Bassin mit tiefem Wasser gefüllt. Und da ist ein Stein, der Rama-Stein, der schwimmt da. Das ist jetzt nicht so eine Attrappe oder irgendein religiöser Frömmlinge. Ich habe diese Steine mal genommen und rausgetragen. Das sind schwere Steine, die einfach blub machen müssen im Wasser. Also so blub. Die schwimmen aber. Man sagt, die kommen von der Brücke von Rama. So, ihr könnt denken darüber, was ihr möchtet. Die Leute in Indien sind sehr gastfreundlich. Man kommt überall schnell unter. Wir sehen in Indien immer wieder Open-Air-Schulen. Also Schulen unter freiem Himmel, wo die Schüler lernen von einem Lehrer. So kann man sich seine Schulzeit vorstellen, nicht? Da bringt es irgendwie noch. Man sollte anfangen als Schüler spirituelles Wissen zu lernen, dann später, wenn man ein bisschen Charakter hat, kann man heiraten, wie hier, und fährt dann natürlich weiter fort, Krishna bei sich zu Hause zu verehren. Also hiermit wollten wir zeigen, dass es nicht nur etwas für Mönche ist, sondern auch für Menschen im Haushälterstand. Als nächstes gehen wir jetzt nach oben wieder. Wir haben den südlichsten Teil erreicht und wollen jetzt an der Ostküste nach oben gehen. Hier sehen wir den Eingang zum größten Tempel Indiens, den Tempel in Tirupati, der allerdings, wie man es auch sehen kann, schon ziemlich weit oben in den Gebirgen liegt. Das ist jetzt ein Tempel am Rande dieser, oder noch unten. Wir gehen jetzt weiter hier diesen Pfad und kommen dann hier zwischen diesen beiden Bergen raus und sehen dann, wir nehmen zuerst unser Bad, aber das hier ist ein bisschen bisschen, nochmal säubern nochmal. Hier ist dann der Tempel von Tirupati. Am ersten könnte man es so schildern, dass es eben mehrere Gebäude sind, die alle miteinander verbunden sind. Man geht dann da so rein und stellt sich in eine Schlange und kommt dann schließlich zum Altargebäude vor. Da geht man hier so rein, ihr seht die lange Schlange. Auch wieder solides Gold. Und tritt dann schließlich vor die Bildgestalt im Tempel. Und davon ist es absolut unmöglich, ein Foto zu machen. Es wird nicht erlaubt. Aber es gibt hier eine Zeichnung, die wir mitgebracht haben. Ihr seht diese zwei großen Striche über den dort, wo die Augen ist. Ja? Wisst ihr warum? Das heißt, dass wenn wir in das Antlitz Gottes sehen würden, wären die Augen zu stark und zu glühend, als dass wir es als Menschen ertragen könnten. Und aus diesem Grunde werden also diese Schutzstriche da so rüber getan, damit eben keiner verbrennt. Das ist die Idee. Schön, ne?
Dass sie auch den Ausspruch Gottes will, ihn in seiner Liebe zurückzuhalten, und das gar nicht ertragen.
Ja, ja, das sieht es aus, ja. So, wir sind jetzt an der Ostküste ein bisschen gesprungen, eben aus Zeitgründen. Wir können uns nicht alles anschauen und sind in Puri gelandet. Jagannath Puri. Das ist der Tempel von Puri. Diese Flagge, damit ihr eine Orientierung habt, ist so groß wie 3 Citybusse. So ein Riesentempel ist das. Die ganze Stadt ist beschäftigt mit dem Tempel. Ihr seht hier die Gefäße sind eigentlich Töpfe, Tontöpfe, die in die Küche von Puri, von diesem Tempel gebracht werden. Diese Küche kann auf einmal so viel kochen, dass 10.000 Leute satt werden. Und das ist wichtig, denn einmal im Jahr findet das große Festival von Puri statt, das Jagannath Puri Festival, das Wagenfestival. Da sind also mehrere Millionen. Als Karl Marx das sah, er war ja ein überzeugter Atheist, ich muss dazu noch sagen, dies ist ein religiöses Festival zur Ehren von Krishna. Als er das sah, wurde er zu dem Satz motiviert, den ihr alle in der Schule kennengelernt habt: Religion ist ein Opium für die Massen. Religion ist Opium fürs Volk. So. Und als die Priester von Puri das hörten, diesen Satz, schrieben sie zurück: Materialismus ist Heroin für die Massen. Also eine Täuschung. Ne? Das war ein interessanter Briefwechsel einfach. Lange hat unsere Kultur so reagiert wie Karl Marx, nicht. Also noch anders, actually. Die meisten reagieren so: nicht sehen, nicht hören und nicht drüber sprechen. Weil unsere materialistische Kultur eben so einseitig ist und das nicht berücksichtigt, wie es Deutschland wissen. Nun, das Rad unserer Reise dreht sich weiter. Wir kommen auf dem Wege mit vielen Pilgern zusammen, die ähnliche Ziele haben wie wir. Dies ist ein Ehepaar aus Bengalen. Kann man sehen, wenn man so ein bisschen die indischen Volksgruppen kennt, sieht man, das sind Bengalis. Gauranga, Gauranga, sagen die immer. Hier sind wir dann nach Benares gekommen. Ich glaube, das hat jeder von euch schon gehört. Benares, ja? Klingt bekannt? Nicht so? Nicht so wahrscheinlich. Es liegt am Ufer des Ganges. Viele Leute nehmen dort ein Bad. Zum Ganges. Das ist ein bisschen anders als in eurem privaten Badezimmer.